Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. We are back. Wir hatten ja letzte Woche eine unplanmäßige Pause eingelegt.
Ja, aber es ging nicht anders. Wir haben es wirklich nicht unterbekommen. Wir erzählen euch gleich ein bisschen mehr zum Wochenrückblick noch darüber, was bei uns los war und wie es eigentlich dazu kam. Aber jetzt sitzen wir hier, liebe Anja. Ich freue mich, wieder in gewohnter Umgebung. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir es tatsächlich unterwegs machen, aber ja, das ist ein bisschen gescheitert. Naja, so ändern sich auch gerne immer mal Pläne. Und jetzt habe ich uns hier gerade einen schönen Kaffee dir gemacht.
Vielen Dank, da freue ich mich sehr. Mhm, du kannst den besten Cappuccino.
Schön, ja? Ne? Das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Wie schaffst du das, die Hafermilch immer so aufzuschäumen? Schön, oder? Bei mir ist das immer einfach nur Milch mit dann Kaffee. Und meistens verteile ich auch noch die Hafermilch in der gesamten Küche. Also da bin ich ja Spezialistin drin. Von daher, Marie, wie machst du das?
Ich nehme dieses Amt sehr gerne an, falls es die Einladung dafür sein sollte, dir jetzt immer ein Cappuccino zu liefern.
Ja.
Aber ich bleibe heute so ein bisschen beim Tee aus gegebenem Anlass. Kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Und da habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, ich meine, wir sind ja trotzdem beide, auch wenn ich jetzt gerade etwas pausiere, so sehr passionierte Kaffeetrinkerinnen. Und ich finde das immer herrlich, vor allem, wenn ich mit dir unterwegs bin. Und dann, ja, trinken wir noch einen Kaffee auf jeden Fall. Und dann steht man ja da vor dieser Auswahl an Kaffee. Und ich habe das Gefühl, sie wird immer mehr. Es gibt die verschiedensten Arten von Kaffee. Also Cappuccino, klar, schwarzen Kaffee, Latte Macchiato, Mokka. Dann geht's schon weiter. Flat White. Und dann gibt's dies und das. Und jetzt irgendwie mit Matcha. Und dann doch nicht. Und ist ja gar kein Kaffee. Und hier und da. Ich bin langsam so ein bisschen überfordert, wenn ich diese Palette an Kaffeearten beziehungsweise koffeinhaltigen Getränken lese. Und ich habe mich letztens dabei ertappt, dass ich das auch manchmal googeln muss, weil ich es nicht raffe, was hinter wem nochmal wie steckt, wie ich meinen Kaffee nun trinken will.
Vor allem geht es dir auch so, wir zwei trinken ja liebend gerne unseren Kaffee auch ganz einfach nur schwarz.
Ja.
Wenn du das dann irgendwo bestellst, dass du so angeschaut wirst wie, hä? Warum trinken sie denn jetzt hier nur schwarzen Kaffee, oder?
Ja, und dann werden wir auch immer angeschaut, so wie, spinnt ihr eigentlich?
Schau dir diese Palette hin, ich habe mir Gedanken gemacht,
verschiedene Arten Kaffee zu machen und du wählst den guten schwarzen alten schwarzen Filterkaffee.
Glaubst du, man wird dann immer so abgestempelt, die ist aber langweilig?
Ich weiß irgendwie auch nicht.
Hier ist Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Aber bist du dir bei allen Kaffeearten ganz bewusst, wie die zubereitet werden und was da drin ist?
Ich bin auch ehrlich, das ist mir völlig Schnurz, weil am liebsten trinke ich ja schwarzen Kaffee. Und wenn ich mal wirklich ganz verrückt unterwegs bin, so wie heute, dann mal ein Cappuccino.
Ansonsten weiter geht's eigentlich nicht. Trinkst du Matcha? Der Hype ja schlechthin.
Selber zu Hause würde ich nie auf die Idee kommen, mir einen Matcha zu machen. Das klingt für mich schon mit diesem Besen und diesem Anrühren und Machen, tut das Ding mir total kompliziert. Ich habe mir jetzt mal einen bestellt, fand ich auch lecker, aber ich mag halt auch gerne schwarzen Kaffee einfach nur. Muss es jetzt der Matcha sein? Ich weiß es nicht.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Matcha halt leider nicht ganz so arg. Ich habe mir letztens auch mal einen bestellt, macht er irgendwie damit. Da gibt's ja auch jetzt die verschiedensten Varianten. Ich habe so einen ganz klassischen, glaube ich, so einen ganz normalen Matcha.
Also quasi der schwarze Kaffee hast du einen klassischen Matcha. Ja, natürlich, bestellt, ne? Das andere ist auch so zu verrückt für uns beide.
Wie man es halt kennt. Das war ja nicht so meins. Das war so erdig. Ich weiß irgendwie gar nicht, ich kann auch diesen Geschmack gar nicht so wiedergeben. Vielleicht hätte ich den jetzt eisgekühlt, manche trinken den ja dann mit Eiswürfeln.
Sirup und so Frucht.
Und dann so Frucht drin, vielleicht muss man da mal was probieren.
Gibt's das denn aber in Heidelberg? Ich glaube, ich habe das Gefühl, in Großstädten ist dieser Hype riesig. Da ist ja dann auch wirklich das in den tollsten Farben und dann
und
siehst
Formen
du das. Aber
und
das gibt's bei uns hier noch gar nicht, oder? Das sind wir in Heidelberg nicht so...
Nicht so geläufig, mir eigentlich auch nicht. Also entweder bin ich da einfach noch nicht angekommen. Also falls ihr jetzt wirklich nochmal einen Tipp für uns habt, wie wir Matcha richtig trinken, dann lasst uns das mal bitte zukommen. Ich würde das wirklich auch gerne mal so testen, wie
aber
wir
Marie,
alle trinken.
Jetzt stell dir vor, zu unserem immensen Konsum an schwarzen Kaffee kommt jetzt vielleicht noch der Matcha-Konsum hinzu, wenn wir sagen, das schmeckt uns auf einmal.
Nee. Vielleicht lassen wir das
können wir nicht machen. Um Gottes Willen, besser nicht.
Besser nicht,
weil wir machen da nicht entweder oder. Nein, nee. Bei uns ist dann und. Wir setzen dann quasi die Portion Wasser, die wir trinken, dann noch zusätzlich durch Matcha. Und ich glaube, das ist auf Dauer nicht gesund.
Glaubst du nicht?
Nein, nein, nein.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Kommen wir doch zu unserem Wochenrückblick. Ich habe uns heute einen tollen Satz mitgebracht, nämlich von 1 bis im Sonnenschein eine Pusteblume pusten. Wie war deine Woche?
Ich liebe Pusteblumen
pusten. Ich auch. Und gerade ist ja alles voll wieder mit Pusteblumen. Mhm. Und wenn man dann auf einer Wiese ist und dann pflückst du die und dann kannst du da so gegenpusten. Herrlich.
Da gab es früher auch herrlich. Das, ne? Weißt du das noch, wenn man da so schwarze Punkte unten hatte? Wofür stand das, wenn schwarze Punkte unten auf der Pusteblume waren? Das war immer nicht so gut. Man wollte immer, dass keine Punkte auf diesem Stängel sind. Aber warum? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall machen wir das heute auch noch. Und wenn ich mit Schmausi und Pitti unterwegs bin, dann wird auch mal mindestens eine Pusteblume gepustet und dann Augen auch geschlossen und Wunsch.
Ganz viel Wünsche. Ja, das machen wir auch gerne. Ganz viel. Wir haben letzt einen Blumenstrauß Pusteblumen gesammelt.
Hat der gehalten bis nach Hause?
Ganz vorsichtig hat sie ihn getragen. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Zu Hause haben wir ihn dann schnell verpustet, aber bis dahin hatte es sehr gut gehalten.
In der Wohnung oder außerhalb?
Außerhalb zum Glück hat sie es sehr gut gemacht. Also es ist wirklich, hat es gut funktioniert.
Aber ist das nicht faszinierend, wie so manche Blumen, wo man so Kindheitserinnerungen hat, auch so Gänseblümchen, schießen mir sofort tausende Kindheitserinnerungen ein, auch die Pusteblume?
Er liebt mich nicht. Da waren wir ja Stunden dran. Dann kam, er liebt mich nicht, nochmal eine.
Das
war falsch. Ich habe es auch so gesehen, zwei. Ne, manchmal hat man ja außerdem zwei, wenn die so dünn dann waren.
Kleeblätter, vierblättrige. Was wir da über Wiesen gerannt sind, um ein vierblättriges Kleeblatt zu finden.
Ich habe schon mal eins gefunden, du?
Ich auch, aber das ist ewig
her. Ewig her.
Gibt es noch vierblättrige Kleeblätter, ohne dass man sie kauft?
Mit Glück.
Ich dachte, uns das Glück einfach verlassen.
Mit Glück, ja.
Ich habe ja auch mal, aber es ist ewig her. Aber Pusteblumen, das ist ja wirklich was Schönes. Ne? Da das kann man sich, ne?
Sieht auch schön aus. Aber jetzt schweifen wir ab. Wie war deine Woche?
Unsere Woche war ja, ich glaube, wir können ja beide so ein bisschen zusammen erzählen, voll. Wir waren ja auf dem Hebammenkongress in Münster gemeinsam. Wir haben unglaublich viel Zeit miteinander verbracht, was sehr schön war. Und der Kongress, ich fand den so toll, weil ich fand die Vorträge sehr gut, die wir besuchen konnten. Das Gute war ja, wir hatten immer nicht so den Stress im Hinterkopf, weil wir können jetzt online ja nochmal die nachholen, die uns interessiert hätten, die vielleicht aber parallel waren oder wir es nicht dazu geschafft haben. Und man kam in den Austausch mit den Kolleginnen, das fand ich sehr schön. Aber auch, dass wir zwei, wie gesagt, von morgens bis abends, das ist immer toll, wenn wir 3 Tage miteinander am Stück haben, von morgens bis abends. Das war dann Donnerstag, riefst du mich ja an und sagst, Anja, irgendwie ist das komisch, ne?
Ja, bist du weg? Geht's dir gut? Ich habe heute dich nicht gehört und gesehen.
Ist alles in Ordnung, ja. Wie so ein altes Ehepaar. Und das fand ich so toll, das hat mir sehr gut gefallen. Und den nächsten Kongress, der ist ja dann wieder in Berlin, die wechseln ja immer alle 2 Jahre. Ich finde, Marie, den sollten wir auf jeden Fall wieder machen.
Ja.
Ist nämlich nicht so ganz leicht, denn wir wechseln uns im Kreissaal ja immer ab. Mal dürfen die einen, mal die anderen. Ich hoffe, wir dürfen auch nach Berlin, weil das war wirklich, ich fand den ganz toll. Dann ging es ja direkt weiter. Dann waren natürlich die Hausbesuche, die irgendwie liegen geblieben sind. Der Donnerstag war irgendwie voll, der Freitag auch. Dann ging es direkt am Wochenende weiter in den Nachtdienst. Und da muss ich echt sagen, also das war so unbefriedigend diesmal im Kreissaal. Ich hatte es auf Instagram ja schon erzählt, weil die Listen waren voll. Man hat die ganze Nacht gerödelt, gemacht, getan. Und trotzdem wurden diese Listen nicht kürzer, weil ständig irgendwas dazu kam, weil ständig irgendwas außerplanmäßig war und ich war eh nicht so ganz fit, weil manchmal ist man ja so, nur, dass man so in den Nachtdienst reingeht und ach, das mache ich auf der linken Pobacke und diesmal hat es mir irgendwie mehr ausgemacht als sonst und ich war dann wirklich gestern früh so froh, als ich aus dem Kreißsaal raus war, ich habe 3 Kreuz gemacht, es ging nicht nur mir so, es ging den Kolleginnen auch so, mit denen ich im Dienst war, weil es so viel war und ich frage mich die ganze Zeit, bei uns ist so dermaßen viel los gerade im Kreis. Ist das überall so? Haben wir gerade einen kleinen Geburtenbuch?
Ja, die Sommermonate gehen los, ne?
Aber das ist wirklich extrem viel mehr. Also das ist wirklich so, dass man fast eigentlich überlegen muss, da brauchst du eigentlich noch 2 Hände und 2 Füße mehr. Weil das so, wie es geplant ist, schon manchmal echt nicht zu schaffen ist, an Pausen gar nicht zu denken und ja auch viele Kolleginnen das zu berichten. Deswegen, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und ja, wir waren dann froh, dass wir fertig waren. Aber die armen Kolleginnen vom Frühdienst am Montagmorgen, die Liste war eh schon so voll. Dann kamen noch ganz viele geplante Neuaufnahmen dazu, zur Geburtseinleitung, zur geplanten Bauchgeburt, also zur primären Sektio. Ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben. Also, das waren die wahren Heldinnen gestern dann, wo ich echt so dachte, also mit euch würde ich gerade echt nicht tauschen wollen, weil das so viel war. Und ja, also ich bin gespannt. Ich habe Donnerstag ja den nächsten Nachtdienst, wie die das auch geschafft haben, wie viele Geburten es letztendlich dann waren, auch noch Montag über den ganzen Tag und Dienstag jetzt noch. Also ich bin sehr gespannt und deswegen, meine Woche war wie eine Pusteblume, die sich gut löste und dann unten war ein kleiner schwarzer Punkt.
Also, was auch immer er bedeutet.
Was auch immer er bedeutet, aber ich weiß, er hatte eine Bedeutung und man wollte diese schwarzen Punkte nicht und ich glaube, das trifft es deswegen ganz gut.
Sehr gut.
Wie war deine Woche, Marie?
Meine Woche war ähnlich wie deine, nur ohne Nachtdienste. Naja, der Kongress war da, war schön, war toll, viele Kolleginnen zu treffen, mit ihnen in Austausch zu kommen, ne, sich ein bisschen zu unterhalten, ein paar Vorträge zu sehen. Ich finde es immer sehr bereichernd, diese Tage. Man nimmt sehr viel Input mit, aber man ist auch immer so ein bisschen überladen, finde ich, wenn man zurückkommt, weil es so viel Input ist, dass man das erstmal ein bisschen verarbeiten muss. Aber bei mir ging es Donnerstag auch direkt weiter, weil alle Hausbesuche, klar, die 3 Tage nicht gemacht werden konnten, da haben einige gewartet. Aber ich muss sagen, vielleicht hört man es auch. Ich habe leider einen kleinen Infekt mitgebracht. Das habe ich auch allen Familien gesagt. Wir haben tatsächlich auch 2 gesagt, naja, Marie, komm, wenn du jetzt auch so erkältet bist, wir schieben. Also da bin ich auch immer offen und ehrlich. Erstens trage ich wenn Maske, aber zweitens stelle ich ihn immer gerne zur Wahl, ob wir telefonieren oder ob akute Fragen gerade sind, vor allem wenn die nicht mehr im Frühwochenbett sind, sondern wirklich eher nachgelagerte Termine sind, dass wir da einfach im Austausch bleiben, ob man die dann eher eine Woche später macht oder ähnliches. Wir haben 2 Familien tatsächlich geschoben, 2 Besuche habe ich gemacht und von daher, genau, war da dann so ein bisschen was los. Und am Freitag
hat
ich
ein großes
Geheimnis gelüftet und ich bin so froh, dass ich es endlich sagen durfte. Ich sage es hier auch gerne nochmal. Ich erwarte nämlich im Herbst mein 2. Kind. Und ja, ist jetzt auch schon ein bisschen vorangeschritten. Man sieht es jetzt auch langsam, ne? Also es ist auch nicht mehr zu verbergen. Auch einige Kolleginnen auf dem Hebammenkongress haben immer mal so gespickelt und 2, 3 haben auch gefragt, na Marie, ist da denn was unterwegs? Und ja, jetzt kann ich es ganz offiziell sagen. Es ist soweit und ich bin ganz glücklich, ganz froh. Mir geht's ganz gut. Außer der Infekt, aber gut, er hält sich ja immer so ein bisschen hartnäckiger sonst in der Schwangerschaft. Aber nein, ich bin auch ganz glücklich, dass ich es jetzt so teilen konnte und jetzt alle auch ein Stück weit wieder in das 2. Mal mitnehmen darf und auch kann, so gut es geht. Wir teilen ja nicht so viel Privatleben, muss man ja auch sagen, aber ein Stück weit nehmen wir euch ja trotzdem immer mit. Und nee, von daher freue ich mich, genau, dass ein neues Baby unterwegs ist und ja, in meinem Bauch schlummert.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch so von wegen nicht viel Privatlebenszeit, aber das ist ja genau das, was ja auch die Community interessiert, ne? Weil viele sind ja selber gerade schwanger und wollen dann natürlich auch wissen, ne, wie geht's dir, ne? Total. Wie machst du gewisse Dinge?
Oh, und ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen, vor allem eben auf Instagram, weil wir es da als erstes geteilt haben und ganz viele haben auch geschrieben, oh, jetzt kugeln wir zusammen und wann ist es soweit und ja, im Herbst ist es ja soweit und ich finde das auch total schön. Das gibt mir ja auch ein Gemeinschaftsgefühl, ne? Also nicht nur den anderen, sondern auch zu wissen, oh, mit wem ist man irgendwie zusammen schwanger und mit wem vielleicht auch in derselben Woche ungefähr, ne, so Pi mal Daumen, mit wem geht man da jetzt irgendwie zusammen durch und ich meine, der heiße Sommer steht bevor und nicht nur allen Schwangeren, sondern jetzt auch mir, von daher glaube ich, kann ich da jetzt ganz gut mit relaten, aber ich sage eins, liebe Schwangeren da draußen, die mit mir schwanger sind, wir schaffen das, wir werden es auch jetzt gut gemeinsam wieder überstehen und dürfen im Herbst unsere Kinder erwarten und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Muss man wirklich sagen. Das wird, glaube ich, ganz, ganz schön.
Ich freue mich sehr mit dir, mit euch.
Danke.
Das ist wirklich so toll.
Ja, das ist es wirklich schön.
Eure Große ein Geschwisterchen bekommt. Also, ja, das ist wirklich
die ist
toll.
Auch völlig hyped. Also sie hat sich schon so lange gewünscht und jetzt ja, kommt ein Geschwisterchen dazu. Da freue ich mich auch sehr für sie, also auch für uns, aber auch sehr für sie. Und sie ist ganz süß. Also sie freut sich auch jeden Tag. Ist es irgendwie Thema und muss den Bauch streicheln und anfassen und schauen und was macht es und wie sieht das Zimmer im Bauch aus und was für Fragen da irgendwie kommen. Ist es wirklich ganz, ganz schön zu sehen.
Ja. Sehr schön.
Von daher war es eine anstrengende Woche, beziehungsweise mit nach Münster fahren und rück und hier und da, Bahn, das Thema lassen wir mal aus.
Stimmt, wir hatten ja auch die Bahnverspätung. Und da frage ich mich, warum ich mich am Wochenende nicht so fit gefühlt habe.
Stimmt. Montag musste ich noch voll hinsprinten, weil meine Bahn da noch Verspätung hatte. Ich dachte wirklich, ich kollabiere gleich. Aber ich habe es geschafft. Und von daher muss man sagen, weil das Ende so schön war und ich dieses ja tolle Ereignis auch mit allen jetzt offiziell teilen konnte, hatte ich eine große Pusteblume, die ich im Sonnenschein davon gepustet habe. So würde ich es beschreiben. Doch schon.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Das habe ich ja noch nie gehört. Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo Hebammenwissen. Wir sprechen heute in unserem Hebammenwissen-Teil über das Thema vaginale Gesundheit, von der Empfängnis bis zum Wochenbett. Und das sollte eigentlich kein Tabuthema sein. Wir haben aber bei der Recherche festgestellt, ist es irgendwie doch noch.
Ja, und es ist ja das Fundament eigentlich für das Wohlbefinden, die Fruchtbarkeit, aber auch eine gesunde Schwangerschaft. Also es ist eigentlich total wichtig, sich über die vaginale Gesundheit zu unterhalten und zu schauen, was macht das Mikrobiom, wie geht's mir untenrum? Und dieses Thema findet im Alltag aber oft wenig Beachtung und ist aber in Wahrheit ein kleines biologisches Wunder. Und deshalb dachten wir, wir müssen das unbedingt in diese Podcast-Folge mitnehmen und dass es vielleicht auch als Einladung von euch gesehen werden kann, diesen Bereich des Körpers noch besser zu verstehen, aber auch ihm vielleicht Aufmerksamkeit zu schenken.
Und deswegen haben wir euch in gewohnter Manier wieder ganz viele Informationen rund ums Thema vaginale Gesundheit zusammengetragen. Wir starten erstmal eigentlich, du hast es gerade schon angesprochen, Mikrobiom. Was ist denn das Vaginalmikrobiom? Und da ist es einfach so, dass der menschliche Körper von Milliarden winziger Mikroorganismen besiedelt ist. Das klingt immer erstmal so ein bisschen spooky. Das will man auch gar nicht so richtig zulassen, finde ich immer so diesen Gedanken. Aber genau so ist es. Und ich finde, in den letzten Jahren ist es schon dahingehend ein bisschen bekannter geworden, dass es eben der Fall ist durch das Darmmikrobiom, gerade durch das Buch Darm mit Charme. Ich finde, da haben sich doch viele, die auch nicht im medizinischen Bereich tätig sind, mit diesem Thema auseinandergesetzt und sich da schon mal Informationen dazu geholt.
Heute geht es aber nicht um das Darmmikrobiom, sondern um ein ganz anderes, nämlich das Vaginalmikrobiom oder auch Vaginom genannt. Die Zusammensetzung wird dominiert von den Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, und diese halten das Scheidenmilieu in Balance und schützen vor krankmachenden Keimen, was ja wirklich so erstmal total super klingt, ne? Wie du schon sagst, eigentlich will man sich so gar nicht vorstellen, aber wenn man sich jetzt mal wirklich vor Augen führt, was ein wichtiger Schutzmechanismus dahinter steht, ist das wirklich ganz, ganz toll. Und das Vaginalmikrobiom ist hochspezialisiert, muss man sagen. Wir kommen jetzt ja in den einzelnen Schritten auch nochmal da drauf. Und es ist die Schlüsselrolle für die vaginale Gesundheit, aber auch die Fruchtbarkeit und vor allem auch, und deshalb thematisieren wir es hier auch nochmal, den Verlauf einer Schwangerschaft.
Ist es nicht eigentlich ein absolutes Wunder der Natur?
Total.
Oder?
Und es geht auch da wieder nur so um einen kleinen Abschnitt eines Körpers, der aber so wichtig ist für Gesundheit und vielleicht auch für das Eintreten und den Erhalt einer Schwangerschaft.
Und man macht sich im Alltag so gar keine großen Gedanken darüber, ne?
Und vor allem achtet man ja auch nicht drauf, wenn man keine Probleme hat. Dann setzt man sich damit ja auch gar nicht auseinander, was ja gut ist, wenn man keine Probleme in diesem Bereich hat, weil das, glaube ich, sehr, sehr unangenehm sein kann. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man es einfach weiß, was der Körper auch da leistet.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Lactobacillen. Die machen das Vaginalmikrobiom nämlich so besonders, weil sie eben die Milchsäure, das sogenannte Laktat, produzieren. Und da für euch an der Stelle vielleicht nochmal ganz interessant zu hören, wofür ist denn die Milchsäure eigentlich verantwortlich? Die sorgt nämlich dafür, dass ein saurer pH in eurer Vagina vorliegt. Der liegt so zwischen 3,8 und 4,5 und bildet eine ganz natürliche Schutzschicht. Und in dieser natürlichen Schutzschicht, in diesem sauren Milieu, fühlen sich krankmachende Keime, wie zum Beispiel jetzt Pilze oder Bakterien, einfach unwohl und können sich nicht so gut vermehren. Und das ist natürlich super genial, dass der Körper so einen Schutzmechanismus da eingerichtet hat.
Es hat sogar noch ganz, ganz tolle weitere Effekte. Sie hält nämlich die Schleimhaut auch geschmeidig und fördert eine gesunde Zellstruktur. Also nicht nur das, sondern es ist wirklich wichtig, dass das Milieu gesund bleibt.
Wir haben gerade darüber schon gesprochen, solange alles im Gleichgewicht ist, alles tutti ist, dann macht man sich so gar keine Gedanken. Aber dieses Gleichgewicht kann eben gestört werden und dann ist es eben schon so, dass es ins Ungleichgewicht kommen kann und eben auch Probleme und Beschwerden verursachen kann. Und was können denn jetzt so Auslöser sein, die dazu führen können, dass die Flora gestört wird? Zum Beispiel Antibiotika-Einnahme, Das ist etwas, was maßgeblich Einfluss haben kann. Aber auch hormonelle Veränderungen, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, im Wochenbett, in der Stillzeit, wie vorhin gerade schon angesprochen. Stress ist etwas, was einen unglaublichen Einfluss auf den gesamten Körper haben kann und eben auch auf das Vaginalmikrobiom und eine falsche Intimhygiene. Und da kursieren immer noch die wildesten Dinge, was wir auch so in unserer täglichen Arbeit als Hebamme mitbekommen, dass aggressive Waschlotionen oder Duschgele benutzt werden, auch stark parfümhaltige Produkte, die nicht speziell auf die Vaginalflora abgestimmt sind, dass sich Frauen wirklich intensiv reinigen, säubern, mit Tüchern schwemmen und dann, wie gesagt, noch ein Produkt dazu, was absolut ungeeignet ist und dadurch natürlich die Vaginalflora ins Ungleichgewicht bringen und dadurch können dann wiederum unerwünschte Erreger die Überhand gewinnen und dann diese gesunden Lactobacillen verdrängen.
Welche Symptome kommen dann auf? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das bei mir der Fall oder nicht? Wie fühlt sich das Ganze an? Also wir haben ja einen Ausfluss, wir Frauen, und erstens kann der sich in der Farbe verändern. Es kann Juckreiz oder auch Brennen ausgelöst werden im Vaginalbereich. Und wirklich ein ganz wichtiger Indikator ist der Geruch. Also auch die Farbe des Ausflusses, aber man riecht richtig, dass da irgendwas nicht stimmt. Das kann in alle Richtungen gehen. Es kann nicht mal ein bisschen fischig riechen. Ne? Es kann wirklich einfach unangenehm sein, sodass es einem auffällt und man denkt, nee, da stimmt etwas nicht.
Und genau da kommt ja auch die Krux dann her. Wenn das schon im Ungleichgewicht ist, haben dann viele Frauen im Umkehrschluss im Kopf, okay, da muss ich mich noch mehr reinigen, noch mehr waschen.
Weil dann reinige ich es und wasche es sozusagen weg. Aber das ist ja genau das Falsche.
Teufelskreis, ja.
Weil es ein Teufelskreis ist. Wir kommen da auch später nochmal drauf, was ihr tun könnt, falls das bei euch der Fall sein könnte, falls die Vaginalflora im Ungleichgewicht ist. Aber erst möchten wir noch einen anderen Punkt thematisieren. Nämlich, wir hatten es eben gerade schon und ich habe es ein bisschen angeteasert, wir hatten es von der Schwangerschaft, dass es hier eben auch wichtig ist, aber nicht nur in einer Schwangerschaft, sondern auch einen Schritt noch davor, nämlich eigentlich in der Zeit des Kinderwunsches. Und wie hängt jetzt der Kinderwunsch mit dem Mikrobiom zusammen? Und warum ist das Vaginom bei der Empfängnis so wichtig? Und es spielt hier wirklich eine ganz entscheidende Rolle.
Nämlich dahingehend, dass die Spermien beim Geschlechtsverkehr zum einen überleben, zum anderen aber auch gut beweglich sind, weil die müssen ja einen Weg zurücklegen, dass sie erstmal auf die Eizelle treffen und es dann zu einer Befruchtung kommen kann.
Aber was passiert jetzt, wenn das gestört ist oder hier ein Ungleichgewicht ist? Dann kann es dazu führen, dass die Spermien erstens absterben oder zu langsam sind, bevor sie die Eizelle überhaupt erreichen können und es deshalb nicht zu einer Befruchtung der Eizelle kommen kann. Und unbemerkt können sich hier auch Keime ausbreiten, die zum Beispiel die sogenannte bakterielle Vaginose. Das ist mit einer erhöhten Rate auch an Fehlgeburten und Einnistungsproblematiken assoziiert. Also auch da ist es wirklich wichtig, erstmal drauf zu schauen, wenn man sich vielleicht im Kinderwunsch befindet oder auch über Kinder nachdenkt, wie geht's denn eigentlich meiner Vaginalflora?
Und da sich offen und ehrlich auch drüber zu unterhalten.
Ja, weil man kann mit kleinen Kniffen da ja wirklich auch relativ viel schon tun, dass die Vagina bzw. das Vaginom in einem guten Gleichgewicht ist. Dazu braucht es gar nicht so viel. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zur bakteriellen Vaginose. Ich hatte es ja eben gerade schon gesagt. Das ist nämlich die häufigste Störung des vaginalen Mikrobioms bei Frauen im gebärfähigen Alter. Die Ursache hier ist das Ungleichgewicht eben dahingehend, ne? Das heißt, die schützenden Milchsäurebakterien sind vermindert und dafür nehmen andere, zum Beispiel die Gardnerella vaginalis, überhand. Und so kann es eben zu dieser bakteriellen Vaginose kommen.
Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, kann ich das selber feststellen? Ja, es gibt da so ein paar Symptome, wo ihr selber einfach mal bei euch schauen könnt, ob die vielleicht vorliegen. Nämlich der Ausfluss, du hast es vorhin schon als wichtigen Indiz genannt, der kann so ja dünnflüssig, gräulich-weiß wird ja häufig beschrieben sein. Dann dieser auffällige, fischige Geruch, den du vorhin schon gesagt hast, ne? Dass man einfach denkt, okay, irgendwie ist das jetzt hier verändert, das ist irgendwie anders, das war nicht immer so, das ist jetzt irgendwie seit kürzerer Zeit oder manche Frauen haben das ja wirklich über eine ganz lange Zeit schon, haben sich irgendwie damit abgefunden und ja, werden jetzt vielleicht erstmal hellhörig, weil sie das jetzt hier gerade in unserer Podcast-Folge hören. Also da solltet ihr wirklich das einmal abklären lassen, wenn ihr das bei euch feststellt. Besonders auffällig beschreiben das auch viele Frauen, nachdem sie Geschlechtsverkehr hatten, dass das dann nochmal intensiver wird, dieser Geruch, und sie eben denken, irgendwas komisch, ich riech mich, ja. Deswegen, da solltet ihr hellhörig werden. Und was auch einige haben, ist ein Juckreiz und ein Brennen. Da ist aber immer der Irrglauben, viele denken, wenn die Vaginalflora im Ungleichgewicht ist, muss das immer der Fall sein. Das ist aber nicht so. Manche betroffene Frauen merken wirklich gar nichts und haben das über ganz viele Jahre und tragen das so mit sich herum, weil sie keine Symptome wirklich haben, die sie so massiv stören und einschränken, weil ein Juckreiz und ein Brennen, das ist schon irgendwann was, wo man sagt, okay, nee, jetzt, also.
Da muss man ja auch wirklich.
Jetzt hole ich mir mal Hilfe, ne? Jetzt lasse ich mal wirklich nachschauen. Also das schränkt mich jetzt so in meinem Alltag ein. Also hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann das auch mal über Wochen, Monate oder sogar auch Jahre anhalten.
Wichtig ist hier aber zu sagen, es ist keine sexuell übertragbare Krankheit. Also auch wenn ihr Geschlechtsverkehr habt, es ist nichts, was ihr weitergeben könnt. Es kann aber während der Kinderwunschzeit oder wenn man eben schwanger werden möchte, aber auch in der Schwangerschaft zu Problemen führen. Was macht man jetzt, wenn man eine bakterielle Vaginose hat? Diese behandelt man lokal oder systemisch mit Antibiotika, die dann von dem Facharzt, der Fachärztin bzw. Gynäkologin, dem Gynäkologe verschrieben wird. Und im Anschluss baut man die Vaginalflora mit Probiotika wieder auf, bzw. das ist empfohlen, dass eben das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann.
Warum sprechen wir jetzt heute so ausführlich in einer Podcast-Folge mit euch über das Thema? Weil das ist ja jetzt, na, das manchmal vielleicht auch nicht ganz so leicht zu hören. Ja, muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Es haben einfach aktuelle Studien gezeigt, dass Frauen mit einem stabilen Lactobacillus-dominierenden Mikrobiom bessere Chancen auf eine Schwangerschaft haben. Und deswegen haben wir es als immens wichtig erachtet, in einer Podcast-Folge mit euch da mal rüber zu sprechen, weil im Alltag, wir haben es vorhin schon gesagt, tun wir es halt einfach nicht. Ist kein so sexy Thema, was man sich jetzt für einen Kaffee-Klatsch mit der besten Freundin vielleicht aussucht.
Mal mittags um 3. Ja. So, über was reden wir? Ja, wir reden heute einfach mal über das Vaginom.
Auch in WhatsApp-Gruppen ist das jetzt so kein Thema, glaube ich, was es unter die Top 10 schafft. Ja, eigentlich schade.
Auch nicht so eine Frage. So, und wie geht's dir? Und wie geht's deinem Vaginom? Die man mal so zwischendurch einfach mal reinstellen kann. Dir geht's gut, super. Und deinem Vaginom auch?
eigentlich doch so wichtig. Ja, aber wir tun so es eben nicht. Deswegen im Podcast heute tun wir es hier. Und da ist auch nochmal wichtig zu differenzieren. Es geht dabei nicht nur um den spontanen Eintritt einer Schwangerschaft, also wenn man plant, schwanger zu werden, sondern auch, wenn man sich in der Kinderwunschbehandlung befindet. Also eine Insemination ansteht, eine IVF-Behandlung ansteht. Und da ist es auch nochmal wichtig, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Thema Kinderwunsch, ich greife es nochmal ganz kurz auf. Das Mikrobiom bzw. die Mikrobiomdiagnostik gewinnt hier wirklich auch an Bedeutung, auch auf einer Reise des Kinderwunsches oder vor allem, wenn man sich in einer Kinderwunschbehandlung befindet. Und es wird zunehmend die Zusammensetzung der Vaginalflora auch untersucht. Ist ja leicht zu überprüfen, ne? Über den pH-Wert zu schauen, ist da alles gut? Gibt es irgendwelche Symptome, die unangenehm sind oder nicht? Und gegebenenfalls kann man hier mit Probiotika eben unterstützen, dass man erstmal das Gleichgewicht wiederherstellt.
Und ich finde es auch dahingehend interessant, weil es ist eigentlich so leicht, wie du gerade schon gesagt hast, über den pH-Wert da Veränderungen frühzeitig zu erkennen und auch selber zu erkennen. In der Schwangerschaft, vor allen Dingen je weiter die voranschreitet, ist es ja etwas, was ganz viele Frauen total im Blick haben, ihren vaginalen pH-Wert. Aber dass es auch während der Kinderwunschzeit eben schon maßgeblichen Einfluss haben kann und so wichtig ist, das ist irgendwie noch nicht so bekannt.
Ist ja auch Teil der Schwangerenvorsorge. Auch in der Schwangerschaft schauen die Frauenärzte bzw. Frauenärztinnen ja immer nach dem pH-Wert. Das heißt, es wird immer ein Abstrich genommen, um zu schauen, okay, ist der pH-Wert hier im richtigen Bereich? Weil, wir kommen jetzt gleich zum Thema Schwangerschaft, das eben auch starke Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, weil es eben auch zu einer Frühgeburtlichkeit kommen kann. Aber bevor wir direkt mitten einsteigen, kommen wir zu den Veränderungen in der Schwangerschaft. Denn, du hast es vorhin schon gesagt, hormonelle Veränderungen spielen einfach auch eine Rolle und können das Vaginom verändern. Wann haben wir einen größeren Hormonumschwung, muss man sagen, als in der Schwangerschaft und im Wochenbett, wir Frauen zumindest, in dieser rasanten Zeit. Und deshalb ist es auch so, dass Veränderungen in der Schwangerschaft bzw. durch die hormonelle Umstellungen kommt es ja zu einer Östrogenerhöhung, bzw. das Östrogen ist mehr in unserem Körper vorhanden, was zu unserem Glow führt oder auch diese wunderschönen Haare, aber eben natürlich auch zu Veränderungen des Vaginoms führen kann. Und dies führt zu mehr Glykogen in den Vaginalzellen.
Und die Lactobacillen wiederum nutzen dann diesen Zucker zur, in Anführungsstrichen, Ernährung und können dadurch mehr Milchsäure bilden.
Das heißt,
genial, oder?
Es ist eigentlich wieder ein toller Schutzmechanismus vom Körper, der versucht, den pH-Wert hier wirklich konstant sauer zu halten, um wirklich einen ganz großen Schwerpunkt noch darauf zu setzen in der Schwangerschaft, dass da bloß nichts passiert, keine Bakterien aufsteigen, dass das Baby sicher im Bauch der Schwangeren verbleibt. Und? Ist es nicht toll? Wir sind immer wieder ein Wunder. Es ist immer wieder.
Je genauer man drüber nachdenkt, toll. Ist so, oder?
Es ist wirklich,
völlig verrückt.
Wirklich verrückt. Und vor allem aber auch die Schleimhaut ist davon betroffen. Die wird nämlich stärker durchblutet und wird auch ein bisschen empfindlicher. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch beim Geschlechtsverkehr das feststellen solltet, aber auch so generell, kann es sein, dass ihr einfach empfindlicher im Bereich der Vagina werdet. Aber das ist vollkommen in Ordnung und gehört auch so, weil man eben da ein bisschen vorsichtiger sein soll, beziehungsweise ja, es eben gerade ein Menschenleben zu bilden gibt und das der Hauptfokus des Körpers ist.
Vielleicht habt ihr euch gerade, als ihr das gehört habt, mit dem Zuckerreichtum gedacht, hat das denn wirklich nur positive Effekte oder kann das vielleicht auch negative Effekte haben? Ja, weil ein Zuckerreichtum natürlich auch immer bedeutet, dass es sehr gute Bedingungen für Hefepilze, die sogenannten Candida albicans, schafft. Und die wiederum haben zur Folge, dass es während einer Schwangerschaft auch häufiger mal zu einer sogenannten umgangssprachlichen Pilzinfektion kommen kann, weswegen man, du hast schon gesagt, in der Schwangerschaft bei den Vorsorgeuntersuchungen auch immer ganz besonderes Augenmerk auf die Vaginalflora legt.
Es gibt ja aber auch einige Frauen, die noch gar keine Pilzinfektion hatten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an euch. Großartig. Ihr habt nichts verpasst, also keine Angst. Braucht man nicht.
Aber man sagt ja, jede Frau macht das im Leben mindestens einmal durch.
Zweimal durch. Ja. Man hat es halt irgendwie einfach. Aber falls ihr es noch nicht hattet, wirklich, ihr habt da wirklich überhaupt gar nichts verpasst. Aber kommen wir nochmal dazu, generell zum Thema Schwangerschaft. Das merken doch einige Frauen mit Eintritt der Schwangerschaft, dass sich da schnell was verändert und der Ausfluss zunimmt, er mehr wird, aber trotzdem nicht riecht, sondern auch klar bleibt. Also es ist einfach nur mehr vorhanden als vor einer Schwangerschaft oder vor Eintritt einer Schwangerschaft. Aber wie ist der Ausfluss denn jetzt bei einer solchen Infektion, wie zum Beispiel der Candida albicans? Denn der kann ein Indikator, nämlich für eine Pilzinfektion sein. Er ist auch stark vorhanden, aber anders von der Konsistenz. Er ist krümeliger, hat vielleicht auch ein bisschen eine andere Farbe, kann ins Gelb-Grünliche vielleicht auch abweichen und riecht auch ein bisschen tatsächlich fischig vielleicht oder auch ein bisschen anders, so dass sie aber merkt, oh nee, das ist jetzt anders, irgendwas stimmt da nicht. Also das habt ihr eigentlich schon relativ gut im Blick.
Und zusätzlich merken viele Frauen eben auch durch diesen veränderten Ausfluss, dass vielleicht die Vulvalippen so ein bisschen geschwollen sind, gerötet sind, vielleicht auch so ein
Juckreiz
hinzukommt.
Das kommt tatsächlich auch hinzu. Das heißt, es ist einfach sehr unangenehm, plus es kommt Ausfluss dazu, der auch nicht so.
Brauchen wir einfach nicht.
Man
also gesagt, können wir sagen, können
nicht,
wir einfach abschaffen.
Kann man einfach ausgrenzen.
Kann man lassen
eigentlich. Genau. Trotzdem kann es vor allem in der Schwangerschaft zu gelegentlichen Pilzinfektionen trotz stabiler Flora kommen. Es muss nicht immer, wie gesagt, der Fall sein, dass da jetzt eine große Störung des Vaginom vorhanden ist, aber eben durch den erhöhten Zuckergehalt bzw. das Glykogen kann es eben dazu kommen.
Und je weiter man ja auch in der Schwangerschaft ist, ne? Das Kind drückt auf die Harnblase, man muss öffentliche Toiletten aufsuchen, ne? Da wissen wir ja, ne? Haben wir ja schon mal in der Folge drüber gesprochen, da hält man am besten einen Meter Abstand. Manchmal ist es mit dem großen Bauch aber nicht mehr so richtig möglich, man kann sich nicht ausbalancieren und schwupps, ne? Hat man sich da so einen kleinen Vaginalpilz eingefangen.
So schnell kann es gehen. Wichtig aber nochmal zu sagen, dass ihr hier keine unnötigen Intimprodukte ausprobieren solltet, vor allem nicht in dieser Zeit und vor allem auch keine Vaginalduschen. Viele fangen dann an, oh, jetzt ist der Ausfluss irgendwie da, ne? Das ist auch wieder der Rückschluss.
Ich krieg das wieder hin.
Ja. Ich krieg das hin, ich wasche das jetzt praktisch raus. Aber dadurch erreicht ihr genau das Gegenteil, nämlich, dass das Vaginom weiter gestört wird und eben die Lactobacillen wieder ausgewaschen werden und dann eben noch zu anderen Infektionen kommen kann. Deshalb wichtig, lasst es bitte einmal abklären bei eurem Frauenarzt, der Frauenärztin, falls ihr den Verdacht habt, dass ihr vielleicht einen Pilz habt, dann kann man den einfach lokal bzw. auch systemisch behandeln und eben schauen, dass die Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht kommt, so dass es eben für die Schwangerschaft auch gut weiter verlaufen kann.
Und das muss euch wirklich überhaupt nicht peinlich sein.
Überhaupt gar nicht. Es haben mehr Schwangere, als man überhaupt denkt.
Und wichtig ist es, dass man es anspricht, dass man es angeht. Man kann das sehr gut behandeln, man kann das unkompliziert behandeln. Und da guckt euch auch niemand schief an, sowohl bei der Vorsorgeuntersuchung, als auch wenn ihr außerplanmäßig hingeht, auch nicht, wenn ihr euch das Präparat in der Apotheke holt. Manche zögern das dann noch raus, weil sie das dann online bestellen, weil sie sagen, ich will da nicht hingehen mit meinem Rezept und das holen. Es muss euch nicht peinlich sein. Es ist wichtig, dass ihr dieses Problem schnellstmöglich angeht, weil es eben in der Schwangerschaft sonst zu weiterreichenden Problemen nämlich führen kann. Generell ein gestörtes Gleichgewicht in der Vaginalflora, muss man ja sagen, nicht nur jetzt die Pilzinfektion, nämlich das Frühgeburtsrisiko ist erhöht. Und das ist ja etwas, was man unbedingt vermeiden möchte, ne? Weil aufsteigende Infektionen von der Vagina können einfach zu einem vorzeitigen Blasensprung führen. Also spätestens das sollte einen wachrütteln, wenn man da gerade noch mit sich hadert und sagt, nee, das ist mir irgendwie peinlich. Das liegt einfach daran, dass bestimmte Pathogene die Stabilität der Fruchtblase, die das Kind ja schützend umgeben, einfach verringern kann. Und außerdem, das ist glücklicherweise eher selten, kann es auch zu einer sogenannten Fruchtblaseninfektion kommen. Auch eben darüber, dass die Keime aufsteigen über die Vagina hin zur Fruchtblase und da eben eine Infektion der Eihäute auslösen. Aber wie gesagt, glücklicherweise ist das, was wir auch im Alltag bei uns als Hebammen eher selten sehen.
Jetzt klären wir doch die Frage aller Fragen. Was kann ich tun, um mein Vaginalmikrobiom zu stärken? Erstens, ihr könnt euch gesund ernähren.
Also haben wir es wieder.
Der meistgenannteste Begriff in unseren Podcast-Folgen, aber Ernährung ist einfach wichtig, mit Ballaststoffen und auch Präbiotika können hier eine Rolle spielen. Was sind Präbiotika? Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Ernährung, Ballaststoffe, hat man immer schon mal gehört, weiß man, was man essen soll. Aber was bedeutet das jetzt genau? Das sind Nährstoffe, die gezielt die, in Anführungszeichen muss man sagen, guten Bakterien füttern, also die Lactobacillen. Und die kommen vor in ballaststoffreicher Kost, wie zum Beispiel Vollkorn, Chicorée, Haferflocken. Und eine gesunde Ernährung unterstützt in der Schwangerschaft eben das Mikrobiom im Darm, aber eben auch in der Vagina.
Auch der Punkt Intimpflege, den wollen wir an der Stelle nochmal ansprechen. Schreibt euch das hinter die Ohren. Weniger ist mehr. Auch wenn man mal das Gefühl hat, es reicht vielleicht nicht, doch es tut's. Verwendet keine Seifen oder Duschgels im Intimbereich. Warmes Wasser reicht in der Regel völlig aus. Und was ja schon aber der Fall häufig ist, dass das vielen Frauen einfach nicht ausreicht. Die haben immer das Gefühl, sie müssen den Duschgel ja verwenden, um sich einfach sauberer zu fühlen. Wenn das auch bei euch der Fall ist, dann ist das total legitim. Aber dann schaut bitte, dass ihr sanfte Duschcremes verwendet, die parfümfrei sind, die auf den pH-Wert der Vaginalflora abgestimmt sind, ein spezielles Intimwaschgel zum Beispiel verwendet, ne? Dass ihr einfach Produkte dann nur nutzt, die für die Vaginalflora geeignet sind.
Was auch helfen kann, ist Stress zu reduzieren. Das wirkt sich einfach auch auf das Mikrobiom aus. Und vor allem auch Baumwollunterwäsche bzw. luftige Kleidung zu tragen. Denn durch Stauwärme ist es natürlich auch, man kennt es, ein ganz toller Nährboden für Bakterien und Co. Das heißt, schaut darauf, dass ihr Baumwollunterwäsche tragt, die regelmäßig wechselt und einfach schaut, dass da immer mal gut Luft untenrum kommt. Und wenn ihr vielleicht auch zu Hause seid und mal Lust und Zeit, vor allem der Sommer steht kurz bevor, lasst doch das Höschen auch mal kurz weg. Luft, Luft, Luft ist nicht nur im Wochenbett super, sondern auch in der Schwangerschaft.
Auch nachts ist das eine tolle Möglichkeit, ja, einfach mal die Unterhose auszulassen, ja. Und wo du gerade schon gesagt hast, Luft, was ja auch so eine Sache ist, die viele damit gar nicht so in Verbindung bringen, ist dieses tägliche Tragen von Slip-Einlagen. Auch die sind natürlich schon so konzipiert, dass Luft drankommt, aber natürlich nicht zu vergleichen, wie wenn ihr komplett mal die Unterhose weglasst oder aber auch nur reine Baumwollunterwäsche tragt, ne? Weil die Slip-Einlagen, das ist einfach so, können trotzdem ein feuchtes Klima und dadurch die Ausbreitung von pathogenen Erregern einfach verstärken. Da könnt ihr also nicht nur Geld sparen, indem ihr die nicht kauft, ne?
sondern euch auch noch richtig was Gutes tun.
Was richtig Gutes tun, doppelter Effekt, ne?
Die Unterwäsche, weil natürlich, wenn ihr jetzt keine Slip-Einlagen tragt, läuft der Ausfluss natürlich in die Baumwollunterwäsche rein. Deshalb achtet drauf, dass ihr diese bei 60 Grad wascht. Dadurch verhindert ihr einfach eine Keimansammlung in der Baumwollunterwäsche. Aber auch Probiotika, oral oder vaginal, zum Beispiel mit Lactobacillen, können helfen. Lasst euch da aber wirklich gerne nochmal gut beraten. Kauft euch nicht einfach selbst ein Produkt, das ihr einfach mal so testet, vor allem nicht in einer Schwangerschaft. Also sprecht da bitte nochmal mit einem Facharzt oder einer Fachärztin drüber. Kommen wir aber nochmal kurz dazu, was sind Probiotika? Das sind lebende Mikroorganismen, wie zum Beispiel eben die Lactobacillen auch. Und die werden über die Nahrungsergänzungsmittel oder spezielle Zäpfchen werden diese eingeführt. Und die kommen zum Einsatz eben vor allem bei einem Ungleichgewicht der Vaginalflora, ne? Also zum Beispiel auch nach Antibiotikagabe, was du ja auch zu Beginn der Podcast-Folge schon gesagt hast, was ja wirklich auch zu einem Ungleichgewicht kommen kann, aber eben auch einer bakteriellen Vaginose oder auch beim Kinderwunsch, wenn man merkt, dass der pH-Wert doch hier nicht ganz optimal ist und auch in der Frühschwangerschaft, um das Milieu zu stabilisieren. Aber wie gesagt, nicht bitte aufs Blinde einfach mal nehmen, nur weil wir das jetzt hier gesagt haben. lasst gerne erstmal nach eurem Milieu schauen. Ist da vielleicht alles im Gleichgewicht? Ist da alles gut? Dann braucht man es nicht unbedingt. Sieht man vielleicht kleine Abweichungen, dann kann man darüber nachdenken, welches Probiotika hier für euch auch gut zum Einsatz kommen kann.
Jetzt haben wir ganz viel über die Schwangerschaft gesprochen. Lass uns doch nochmal über das Thema vaginale Gesundheit auch im Wochenbett sprechen, weil da ist es ja auch so, du hast vorhin schon gesagt, Schwangerschaft, hormongeladene Zeit, aber gerade auch im Wochenbett ist es ja so, dass nach der Geburt ein Hormonabfall stattfindet, das Östrogen wieder sinkt. Und generell ist aber eine sehr hormongeladene Zeit, ist die natürlich einen Einfluss wieder auch auf die vaginale Flora haben kann. Und was eben auch gleichzeitig noch passiert, zusätzlich zur Hormonumstellung, dass die Vaginalschleimhaut wieder dünner wird und gleichzeitig aber auch trockener. Und hinzu kommt, dass unmittelbar nach der Geburt der Wochenfluss einsetzt. Das ist das Wundsekret aus der abheilenden Plazenta-Haftstelle in der Gebärmutter, welche ja über einige Wochen nach der Geburt anhält, sich auch im Laufe dieser Zeit verändert, aber eben natürlich einen Einfluss darauf hat, wie es dem Vaginom geht.
Aber nicht nur der Wochenfluss, sondern auch die Hormonschwankungen, die du angesprochen hast, aber auch mögliche Verletzungen und auch Antibiotikagabe, zum Beispiel während einer Geburt oder auch danach, weil es vielleicht nötig ist, stört einfach die Vaginalflora. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist auch ein Kind durch den Geburtskanal gerutscht. Also nicht nur alle Sekrete, die wir aufgezählt haben, sondern natürlich auch das Kind wird geboren. Und da ist es ja nur naheliegend, dass das Milieu hier einfach gerade mal ins Ungleichgewicht gerät. Und das erhöht natürlich auch wieder das Risiko für Infektionen, weil die Vaginalflora gestört ist, aber auch durch mangelnde Hygiene, weil eben verschiedene Wochenbettanlagen über eine längere Zeit getragen werden können. Da gibt es ja auch gute und eher ungeeignetere Produkte auf dem Markt. Das heißt, wenn wirklich ein hoher Plastikanteil drin ist, sie nicht sehr luftdurchlässig ist, das heißt, die Luft sich auch wirklich staut, die Wärme sich zurückstaut, dann ist es natürlich auch ein toller Nährboden. Aber auch lange und interventionsreiche Geburtsverläufe, wenn oft untersucht werden müsste, wenn vielleicht eine vaginaloperative Entbindung notwendig war, stört das natürlich auch die Vaginalflora.
Tipps für euch, was ihr im Wochenbett beachten könnt, um einfach die Regeneration der Vaginalflora auch zu unterstützen, ist, du hast es gerade schon gesagt, regelmäßiges Vorlagenwechseln. Also das kann man nicht oft genug betonen. Guckt auch, dass ihr euch ein Produkt zulegt, was wirklich atmungsaktiv ist, wo sich keine Feuchtigkeit, Nässe, Hitze staut. Einfach, dass alles zum einen gut abheilen kann, aber eben auch nichts ins Ungleichgewicht gerät, beziehungsweise wenn es schon im Ungleichgewicht ist, dass es sich regenerieren kann. Dann schaut auch, dass ihr euch beim Toilettengang zum Beispiel mit klarem Wasser einmal abspült im Anschluss. Das ist, sorgt zum einen für eine sanfte Reinigung, das schafft aber auch ganz viel Wohlbefinden. Und ganz viele Frauen, das erleben wir tagtäglich, haben immer das Gefühl, oh, der Wochenfluss, der hat ja so einen ganz speziellen eigenen Geruch, ist ganz schwer zu beschreiben. Aber die empfinden den so als unglaublich unangenehm, weil man hat im Wochenbett ja sowieso so eine feine Nase. Und mir reicht dieses klare Wasser nicht. Weder, wenn ich mich nach jedem Toilettengang abspüle, noch wenn ich duschen gehe. Dann könnt ihr natürlich auf eine Intimwaschlotion zurückgreifen, aber da an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, verwendet dann ausschließlich ein Produkt, was auf den pH-Wert der Vaginalflora abgestimmt ist, damit ihr kein Ungleichgewicht begünstigt und es zu keiner Irritation eben kommt.
Kurze Bäder sind möglich. Achtet hier darauf, dass diese nicht zu heiß und zu lang sind. Dann könnt ihr auch gerne ein kurzes Bad nehmen. Aber worauf ihr wirklich verzichten solltet im Wochenbett, wären Intimsprays, Deos oder Parfüms für den Intimbereich. Da gibt es ja alles Mögliche heutzutage an Produkten, die man kaufen kann.
Versucht, so ein Quatsch eigentlich,
ja,
oder?
Versucht darauf zu verzichten und diese nicht zu nehmen. Und worauf ihr auch verzichten solltet, ist feuchtes Toilettenpapier. Nicht nur für den Popo, viele verwenden die ja auch mal schnell, um sich untenrum sauber zu machen. Also verwendet wirklich klares Wasser oder einen kleinen Zusatz, wie Anja gerade schon gesagt hatte, aber auch feuchtes Toilettenpapier sollte hier erstmal etwas reduziert werden. Und oft ist der Schlüssel hier einfach die Geduld. Oft reguliert sich das Vaginom mit dem Hormonhaushalt wieder ganz von alleine. So wie alles im Wochenbett Zeit benötigt, braucht das Vaginom auch seine Zeit, aber findet dann oft selbst ins Gleichgewicht zurück.
Ein wichtiger Punkt noch, der es unbedingt in dem Podcast schaffen sollte, ist, dass es ja während der Stillzeit auch zu einer hormonell bedingten vaginalen Trockenheit kommen kann. Da denken ja viele auch, sie sind damit allein. Das ist aber absolut nicht der Fall. Das liegt einfach an den Hormonen während der Stillzeit. Und wenn euch das in eurem Alltag Beschwerden macht, dann sprecht das offen und ehrlich mit eurer Hebamme an, mit eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin an, weil es gibt stillverträgliche, stillfreundliche, hormonfreie Kleidgele, die ihr einfach bei Beschwerden sowohl im Alltag verwenden könnt, aber auch natürlich beim Geschlechtsverkehr. Weil auch da kann das ja Probleme machen, zu Einschränkungen führen. Dadurch bedingt kann es auch wehtun, ne, der Geschlechtsverkehr. Also deswegen, ihr seid damit nicht allein, das wollten wir an der Stelle nochmal mit betonen.
Kommen wir schon fast ans Ende unseres Hebammenwissen-Teils und in gewohnter Manier haben wir euch ein Fun-Fact zur vaginalen Geburt und dem Mikrobiom mitgebracht. Nämlich bei der Geburt kommt das Neugeborene in direkten Kontakt mit der Vaginalflora und das ist ein ganz wichtiger Prozess, denn das Baby übernimmt teilweise die mütterliche Vaginalflora und nimmt somit eben das Mikrobiom auch auf. Und das trägt tatsächlich auch dazu bei, dass das eigene Mikrobiom sich gut aufbauen kann.
Und ich finde es dahingehend interessant, weil wenn das Mikrobiom der Mutter gesund ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Baby mit einer vorteilhaften Bakterienzusammensetzung in Kontakt kommt. Und das wird, das weiß man inzwischen, als wichtiger Immunbooster für das Baby in den ersten Lebenstagen, Wochen und Monaten beschrieben. Und es gibt dahingehend inzwischen Studien, die einfach gezeigt haben, frühe Mikroben des Babys, die haben einfach einen großen Einfluss auf die langfristige Gesundheit.
Nämlich ein gesunder Start ins Leben unterstützt durch eine gesunde Vaginalflora der Mutter, wie wir gerade schon gesagt haben. Aber es senkt auch das Risiko für Autoimmunerkrankungen, Allergien und verringert auch Übergewicht.
Spannend, oder?
Also toll, diese Studien. Ich bin ganz gespannt. Da wird ja gerade ganz viel geforscht, gemacht und getan, was die nächste Zeit da noch herauskommen wird, was wir lesen werden, wo wir uns auch weiter fortbilden dürfen und noch mehr über das Mikrobiom, egal ob im Darm oder auch in der Vagina, erfahren dürfen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was uns da noch erwartet.
Wir halten euch natürlich auch dahingehend weiter auf dem Laufenden, wenn ihr nochmal irgendwas gezielter, spezieller nachlesen wollt. Wir verlinken euch die Quellen in gewohnter Manier in unseren Shownotes. Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hallihallo.
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community.
In unserer letzten Folge haben wir ja uns dazu entschlossen, ja einfach das so ein bisschen größer zu machen. Ne? Voice ist vielleicht nicht für jede Hörerin, für jeden Hörer so das Richtige. Deswegen haben wir ja auch die Textnachrichten zugelassen. Und wie auf Kommando kamen auf einmal Sprachnachrichten von euch rein. Wow, danke.
Vielen, vielen Dank. Wir waren total perplex und haben uns sehr gefreut. Also immer weiter her damit, aber natürlich auch weiter in Textform. Also schickt uns gerne eure Voice, eure Sprachnachricht, aber auch gerne eure Frage in Textform, wenn euch das lieber ist. Wir nennen auch gerne hier nochmal die Telefonnummer, an die ihr das schicken könnt. Das ist die 0152 088 30203. Wir verlinken die euch bzw. schreiben die auch gerne nochmal in die Shownotes rein, dass ihr sie da habt und ganz einfach drauf zugreifen könnt. Und dann freuen wir uns sehr, wenn vielleicht nächste Woche eure Sprachnachricht bzw. Textnachricht mit hier in unserem Podcast ist. Aber heute hören wir uns erstmal die Frage von heute an.
Liebe Anja, liebe Marie, ich finde euren Podcast echt super und ich habe dann jetzt auch direkt 2 Fragen an euch, bei denen ich leider noch keine Antwort im Internet finden konnte. Die erste Frage lautet, um das Vena Cava-Syndrom ja zu umgehen, soll man ja die Rückenlage vermeiden. Bei einer Geburt kommt es allerdings häufig auch zumindest zeitweise zu einer Rückenlage. Kann auch hier das Vena Cava-Syndrom ausgelöst werden? Und die zweite Frage lautet, bei niedrigen Sitzpositionen, zum Beispiel wie auf dem CTG-Sessel oder auch während des Geburtsvorbereitungskurses, schlafen mir regelmäßig ganz doll die Beine ein. Kann es dabei zu einer Unterversorgung meines Bauchbewohners kommen?
Erstmal vielen, vielen Dank für deine Sprachnachricht und deine zwei Fragen. Wir werden heute auf jeden Fall beide beantworten.
Und ich glaube, wir fangen mit der zweiten mal direkt an, weil sie hat recht, wir haben direkt mal nachgeschaut, da findet man so widersprüchliche Angaben beziehungsweise gar nichts so richtig Konkretes, deswegen wir machen das jetzt hier konkret. Was passiert eigentlich, wenn man so eine niedrige Sitzposition hat, beziehungsweise wenn man ja so ein bisschen hockend sitzt auch, warum schlafen die Beine ein? Es ist einfach so, wenn ihr auf einem harten Boden sitzt, wenn ihr im Schneidersitz sitzt, wenn ihr auf so einem niedrigen Hocker sitzt oder auch so einem CTG-Stuhl, da hat man ja manchmal nicht so eine optimale Sitzposition, dann kann einfach ein erhöhter Druck auf die Blutgefäße und Nerven im Beckenbereich entstehen. Und das führt dann zu diesem, ja, typischen umgangssprachlichen Einschlafen der Beine.
Bei Schwangeren ist dies auch verstärkt noch durch das zusätzliche Gewicht, was einfach da ist, die hormonell bedingte Lockerung vom Bindegewebe, aber auch die veränderte Haltung, weil der Schwerpunkt verändert sich ja im Körper und dadurch bewegt man sich als Schwangere ja auch anders. Aber auch eventuelle Wassereinlagerungen spielen hier eine Rolle, weil wenn die zum Beispiel stark in den Beinen vorhanden sind, dann kann es sich dadurch eben auch verstärken.
Jetzt natürlich die wichtigste Frage und die wollen wir euch auf jeden Fall beantworten. Gibt es eine Gefahr für das Baby, die dadurch entstehen kann, wenn eure Beine einschlafen oder auch vermehrt einschlafen? Da muss man ganz klar sagen, meist nicht, denn die Plazenta und die Gebärmutter, die sind so gut durchblutet, dass so eine kurzfristige Durchblutungsstörung in den Beinen die Sauerstoffversorgung eures Kindes in der Regel nicht beeinträchtigt. Also das ist wirklich die gute Nachricht, macht euch da keine Gedanken. Und man hat da auch noch keinen Zusammenhang zwischen eingeschlafenen Beinen und einer fetalen Unterversorgung wissenschaftlich belegen können.
Aber dann wechsel einfach die Position beziehungsweise nimm gegebenenfalls ein Kissen oder auch ein Polster mit dazu, dass du gut sitzen kannst. Oder lehn dich auch mal zurück, lehn die Füße mal hoch, wechsel vielleicht den Stuhl oder generell die Position. Das ist auch einfach angenehmer, weil eingeschlafene Beine, ich meine, man kennt es ja auch selbst, wenn das dann so kribbelt und krabbelt und bis man dann das Gefühl auch wieder in den Beinen hat, ist auch einfach schon, also
ich hasse es.
Nicht schwanger, schon sehr unangenehm und mag man nicht. Von daher ist der Positionswechsel für euren Komfort da auch auf jeden Fall zu empfehlen.
Ihr müsst uns hier mal, wenn wir die 2 Stunden Podcast aufgenommen haben, das dauert in der Regel so 2 Stunden eine Folge, wenn wir dann aufstehen, ne, die Beine die ganze Zeit überschlagen.
Ja, wir beide uns, stehen immer auf wie Omas.
Wie alte Omis.
So, oh, und da geht es für uns aus dem Sitzen. Geht es stöhnen los, ich sag's euch.
Die eine hilft der anderen aus dem Sitz. Kommen wir noch zu deiner Frage, die du am Anfang deiner Voice an uns gestellt hast, warum die Rückenlage trotzdem bei einer Geburt immer noch üblich ist, obwohl es da eben zum Vena Cava-Syndrom kommen kann. Ich glaube, an der Stelle holen wir erstmal alle Hörerinnen und Hörer ab, was ist denn eigentlich das Vena Cava-Kompressionssyndrom? Wir hatten neulich ein Reel dazu auf Instagram und da hat man schon noch gemerkt, da sind einfach noch einige Unklarheiten, die da auch kursieren. Und auch immer noch viele falsche Dinge, die da einfach rumgeistern durch die sozialen Medien.
Kommen wir dazu, was ist das Vena Cava-Syndrom? Das Vena Cava-Syndrom wird durch den Druck der schweren Gebärmutter auf die untere Hohlvene, die Vena Cava inferior, verursacht. Und diese Vene verläuft rechts neben der Wirbelsäule und transportiert das sauerstoffarme Blut aus dem Unterkörper zurück zum Herzen.
Und ja, vor allen Dingen, wenn die Schwangerschaft voranschreitet, besonders so ab dem 2. Trimester, meist nicht zu Beginn des 2. Trimesters, aber wenn das dann so Richtung Ende, Übergang zum 3. Trimester geht, dann kann es einfach passieren, dass wenn ihr euch in der Rückenlage befindet, dass der Rückfluss des Blutes eingeschränkt wird. Und das kann eben dann zur Folge haben, dass ihr Kreislaufprobleme bekommt. Das kann sich dann einfach zeigen durch Schwindel, durch Übelkeit, durch so Schwitzen auch, ne? Und auch der Blutdruck, also man merkt, okay, ich kriege Kreislauf. Und wenn das eintritt, kann auch die kindliche Sauerstoffversorgung beeinträchtigen. Und deswegen ist es eben so gefürchtet. Und deswegen kursiert ja auch dieses oft, du darfst dich ab dieser Schwangerschaftswoche nicht mehr in Rückenlage legen. Wenn ihr dazu nochmal mehr Infos sucht, da hat Marie ein ganz tolles Reel aufgenommen.
Mit Tada.
Als ein Stitch. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schaut euch das an. Ist sehr sehenswert, ne? Und da gibst du die Antwort drauf.
Die Frage, die jetzt aber hier heute gestellt wurde, war gar nicht genau, was ist das Vena Cava-Syndrom, sondern was passiert denn während einer Geburt, weil man zwischenzeitlich vielleicht auch mal auf dem Rücken liegt. Und hier muss man sagen, kommt es auf die Dauer an. Also die Rückenlage wird meistens nur für eine bestimmte Zeitspanne oder eine kurze Zeit eingenommen, zum Beispiel bei Untersuchungen, vielleicht auch teilweise beim CTG, wenn man ein Herztönchen kurz sucht, bevor man dann sich wieder in Seitenlage zum Beispiel begibt, aber auch in einer Geburtsphase wie zum Beispiel die Austrittsphase. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel, wenn eine PDA gelegt wurde, dann werden die Frauen auch für eine kurze Zeit auf den Rücken gelagert, dass das Medikament sich eben gut im Körper gleichmäßig ausbreiten kann. Und das Risiko ist hier gering, weil wir natürlich als Fachpersonal, betreuende Hebammen, aber eben auch alle, die mit dabei sind, euch gut im Blick haben. Und falls ihr euch doch unwohl fühlt und sagt, jetzt geht es mir irgendwie doch nicht so gut und irgendwie, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, dann sagt es auf jeden Fall. Aber wir haben euren Puls im Blick. Den Blutdruck sehen wir ja und messen wir zwischenzeitlich.
Herztöne des Kindes
sehen wir. Das heißt, wir haben euch auch immer haarscharf im Auge. Da schauen wir natürlich immer, falls sich sowas abzeichnen sollte, dass wir schnellstmöglich die Position wechseln mit euch.
Wir haben euch aber nicht nur im Auge, euch und euer Kind, sondern wir haben auch so ein paar Tricks, Lagerungstricks nenne ich es jetzt mal. Wir können zum Beispiel ein Keil oder ein Kissen unter die rechte Gesäßhälfte legen. Dadurch passiert es einfach, dass ihr so ganz leicht nach links eine Neigung einnehmt und dadurch wird eure Vena Cava entlastet. Man kann aber auch zum Beispiel so eine halb sitzende Position machen, indem man den Oberkörper so leicht nach oben stellt, damit nicht die ganze Schwerkraft auf die Vena Cava eben drückt mit dem zusätzlichen Gewicht von Gebärmutter, Kind, Fruchtwasser und Co. Und dann auch an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt ja auch ganz viele aktive Gebärhaltung für jede Phase der Geburt. Es muss nicht die Rückenlage sein. Ihr könnt in Seitenlage gehen, ihr könnt einen Hocker nutzen, ihr könnt einen Vierfüßlerstand nutzen. Also auch da wird eure Hebamme euch viele verschiedene Möglichkeiten für die entsprechenden Geburtsphasen aufzeigen. Und ihr werdet definitiv nicht die komplette Geburtsdauer flach auf dem Rücken liegen. Also das, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, die Zeiten sind vorbei.
Definitiv. Da lehnen wir uns nicht nur aus dem Fenster, die Zeiten sind vorbei. Punkt. Also fassen wir zusammen, während der Geburt ist die Rückenlage möglich, wird aber in der Regel nicht starr oder dauerhaft eingenommen und es sind eben auch verschiedene Positionswechsel, die wir auch dem Geburtsverlauf anpassen, wenn wir sehen, wie dreht sich das Kind durchs Becken, ne? Wie können wir das Kind jetzt auch unterstützen, eben diese Rotation gut vorzunehmen. Das heißt, wir als Personal sind auch da, wir sind sensibilisiert und wir gucken natürlich, dass es euch in dieser Zeit auch gut geht.
Und an der Stelle auch nochmal abschließend wichtig, macht euch nicht zu viele Sorgen. Unser Körper gibt uns immer rechtzeitig Signale, wenn etwas nicht passt. Und gerade da auch nochmal Thema, ich habe mich nachts aus Versehen in Rückenlage gelegt. War das jetzt schlimm? Hat das meinem Kind geschadet? Euer Körper wird euch ein Signal senden. Und dann ist es wichtig, sich schön auf die Seite zu legen, tief durchzuatmen, aber nicht in Panik zu verfallen, weil ihr vielleicht einen kurzen Moment in Rückenlage gelegen habt. Da sind tolle Kommentare unter diesem Video drunter, wo Frauen wirklich beschrieben haben, sie lagen bis zum Ende immer noch in Rückenlage, weil es ihnen keinerlei Probleme gemacht hat. Verpauschalisiert das nicht, hört auf euren Körper. Wir haben ein Körpergefühl. Wir haben nur irgendwie in der heutigen Zeit so ein bisschen verlernt, darauf zu hören, oder?
Vor allem bei dem Thema jetzt, was wir hier hatten, wie der Cava-Syndrom, umso wichtiger nochmal darauf zu hören. Aber wie gesagt, während der Geburt haben wir zusätzlich euch als Gebärende mit im Blick, aber auch euer Kind und werden euch dann schnellstmöglich in andere Positionen bringen, beziehungsweise gar nicht in diese Position, in der es dazu kommen kann. Unglaublich!
Das gibt's doch nicht!
Fantastisch!
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche!
Kommen wir zur Entdeckung der Woche. Ich bin heute dran. Ich habe die Entdeckung der Woche heute dabei. Und ich finde es ein ganz schönes Thema, was ich heute mitgebracht habe. Wir machen einen kleinen Ausflug gemeinsam ins Tierreich und werden...
Ins Tierreich?
Ins Tierreich.
Du bringst was aus dem Tierreich mit.
Ich bringe was aus dem Tierreich mit.
Okay.
Aber es ist so schön, dass ich dachte, das muss in die Entdeckung der Woche. Weil als ich das gelesen habe... Oh, da ging mir so das Herz auf und da dachte ich mir, wie doch die Natur und Tiere und auch wir auf eine gewisse Weise doch zusammenhängen. Haustiere jetzt mal ausgeklammert.
Du ein weißt, Herz für Tiere. Marie, Herz das ist dein Tiere. Lieblingshashtag
das
gewesen.
Ist mein Lieblingshashtag, viele Jahre. Ganz viele Jahre, wurde ich sehr berühmt mit. Nein, aber wirklich, es ist wirklich ein schönes Thema. Und ich möchte, wie gesagt, einen Ausflug in das Tierreich mit euch machen. Und zwar, es geht um eine ganz bestimmte Gruppe von Tieren, nämlich um die Elefanten.
Ich liebe Elefanten.
Elefanten sind auch meine Lieblingstiere. Also es sind wirklich meine Lieblingstiere.
Mein Lieblingstier Nummer 1 ist der Storch. Platz 2 ist direkt der Elefant.
Nee, bei mir ist es leider auch der Elefant zuerst.
Platz 1, Storch
Platz
nicht?
Platz 1 kommt dann auch danach. Recht schnell, aber der Elefant ist wirklich schon. Und wir haben ja hier großes Glück. In Heidelberg haben wir ja einen Zoo, wo wir eine Auffangstation für Jungbullen haben, wo sie ja nur kurze Zeit bei uns sind, aber da kann man sie ja immer mal anschauen. Jetzt können wir natürlich sagen, klar, jetzt können wir über Zoos diskutieren, sind sie über generell gut, ja oder nein. Ich glaube, dass wir alle nicht so Riesenfans tatsächlich davon sind und ja auch ja die Zoos abnehmen sind. Anderes Thema, machen wir mal eine andere Entdeckung der Woche, die Entwicklung der Zoos. Aber ich möchte jetzt auf die Elefanten kommen, die in der Natur leben. Also es geht auch nicht um die, die in Zoos sind, weil da können wir tatsächlich das Verhalten nicht beobachten. Und es geht nämlich darum, dass Elefanten sich gegenseitig bei der Geburt unterstützen.
Nein.
Das wurde jetzt beobachtet.
Es sind also nicht die Störche, die die Babys bringen, sondern es sind eigentlich die Elefanten, die die Rolle der Hebamme mit einnehmen.
Ja, beziehungsweise übernehmen tatsächlich verschiedene Elefanten im Rudel die Unterstützung der Geburt, wenn wir es so formulieren. Es ist nämlich so, also bei uns Menschen ist es so, dass wir ja eine 1:1 Begleitung anstreben während einer Geburt und das ist ja eine vertraute Person, Hebamme, ne, die mit dabei ist und die unterstützend und auch als schützend anerkannt werden, um eben einen Geburtsraum zu geben. Aber im Tierreich gibt es auch soziale Geburtsbegleitungen, so würde ich es nennen, bei den Elefanten. Und das fand ich total faszinierend, weil die eben genauso einen Schutzraum und auch bestimmte Elefanten auswählen, die dann den Elefant bei Geburt begleiten, der gebärt.
Gibt's ja nicht.
Mhm. Und in der Elefantenherde, beziehungsweise eine Elefantenherde sind matriarchal organisiert. Also nur generell, dass man mal weiß, wie sie eigentlich so leben. Und sie leben eng verbunden in Gruppen von Muttertieren, Tanten und auch Jungtieren. Und bei Geburt sind die anderen Elefantenkühe aktiv wirklich beteiligt und sind mit dabei. Das heißt vor allem erfahrene Mutterkühe, das heißt Elefanten, die schon mehrfach ein kleines Elefantenbaby geboren haben, sind hauptsächlich bei diesen Geburten mit dabei. Ähnlich eigentlich wie ja bei uns auch, wenn wir nochmal darüber sprechen, dass ganz früher eine Hebamme ja schon Kinder geboren haben sollte, um diesen Beruf auszuüben. So ist es tatsächlich bei den Elefanten auch. Und was genau passiert jetzt aber bei einer Elefantengeburt? Die Tragezeit bei Elefanten, wir wissen es ja, sind circa 22 Monate. Das heißt, es sind die längsten und bekannteste Tragezeit im Tierreich. Es gibt kein Tier, das so lang brütet, sagen wir mal so, wie der Elefant. Und die Geburt findet meistens im Schutz der Nacht oder an einer ganz ruhigen Tageszeit statt. Also es gibt wirklich auch Parallelen, genau wann geboren wird. Und wenn ein Weibchen gebärt, bildet eine Herde bzw. die Elefantenherde einen schützenden Kreis um die Gebärende. Also die bilden wirklich so eine Art Geburtsraum und nehmen somit eigentlich wie wir auch so ein Geburtsteam ein. Wer welche Rolle übernimmt. Und oft ist es so, dass die Elefanten Rücken an Rücken stehen und sich somit absichern, dass kein anderer da durchschauen und durchlugen kann. Sie vertreiben auch die Jungtiere, weil die braucht man da jetzt gerade nicht. Man braucht Ruhe. Das heißt, die werden ferngehalten von dem gebärenden Elefanten. Und die halten Abstand auch zu neugierigen Männchen. Das heißt, wenn die merken, die vertreiben die auch und sagen so, du gehst da jetzt weg. Wir machen das jetzt hier unter uns Frauen, unter uns Weibchen sozusagen
Männer,
aus.
Ach, Männer sind noch nicht da willkommen.
Männer
anders als
sind
bei uns.
Da noch nicht willkommen. Mhm. Und aber auch die Elefanten sorgen für Ruhe und Sicherheit in dieser Zeit. Einige Elefantenkühe assistieren auch während der Geburt. Das heißt, vor allem die älteren Elefantenkühe, wie wir gerade schon gehört haben, stehen nah bei dem gebärenden Elefanten an, stupsen sie an und sie trompeten und das wirkt motivierend, beruhigt und dadurch bleiben sie auch innerhalb im Kontakt. Das heißt, durch das Streicheln mit dem Rüssel zum Beispiel, wirklich um Trompeten, wenn sie dann irgendwie wirklich auch anfängt zu tönen, dann motivieren sie sie weiterzumachen.
Ist das
nicht
abgefahren?
Schön?
Ist das abgefahren?
Und nach der Geburt ist es so, dass die Elefantenkühe, die eben auch nah bei der Mutterkuh mit dabei sind, das Kalb ablecken. Also dann lecken sie praktisch drüber, gucken, dass es relativ schnell sauber wird. Das heißt, das macht das Elefantenweibchen nicht alleine. Und sie helfen auch beim Aufstehen. Das ist nämlich überlebenswichtig. Ne? Nach einigen Minuten muss ja der kleine Elefant aufstehen, damit er direkt ja bei der Herde mitlaufen kann. Und deshalb stupsen sie das Kalb immer so zart an und gucken, dass es einfach motiviert wird, ne, aufzustehen, dass das Leben dann wirklich in das kleine Elefantenbaby kommt, damit es dann direkt mitmachen kann. Aber das muss eben das Elefantenweibchen nicht alleine tun, sondern tut es auch dann im Schutz und im Greise noch dieses Geburtsraums, nennen wir es so.
Das finde ich ganz faszinierend.
Ganz
toll. Das habe ich nicht gewusst.
Ich wusste das auch nicht. Und bemerkenswert ist es wirklich, dass das Verhalten wissenschaftlich dokumentiert wurde. Also es ist wirklich festgehalten, dass die Elefanten so gebären, insbesondere bei afrikanischen Savannenelefanten, die in der freien Natur wirklich leben. Und warum verhalten sich Elefanten so? Die Geburt ist wirklich ja auch ein verletzlicher Moment. Und jetzt kommen diese ganzen Parallelen ja auch zu uns. Auch bei uns ist die Geburt ein verletzlicher Moment. Und ebenso auch bei den Tieren. Und durch diesen Kreis, den sie bilden, schützen sie sich vor Raubtieren wie Löwen und Hyänen. Und bei Geburt nehmen wir ja auch nur Leute mit oder Begleitpersonen, die uns sehr nahe stehen, die wir auch dabei haben wollen. Das heißt, alle anderen halten wir ja auch fern davon und gucken, dass wir in einem schützenden Raum gebären können. Das heißt, das Sozialverhalten, der Erfahrungsaustausch und auch der Zusammenhalt in dieser Herde wird dadurch gefestigt, weil sie eben diese Geburt gemeinsam meistern. So wie wir es als Paar oder mit einer Begleitperson auch erleben.
Das finde ich total abgefahren.
Ist das nicht schön?
Finde ich total schön.
Und der Zusammenhalt in der Gruppe erhöht auch die Überlebenschancen für die Mutter und eben das Kind, weil sie natürlich erstens geschützt ist vor allen Einflussfaktoren, die kommen können, Gefahren, die lauern, ne, weil sie natürlich die Gebärende schützen, indem sie das alles fernhalten, aber sie auch motivieren und dadurch ja auch im Blick behalten, ne, beziehungsweise den Elefanten, der geboren wird, im Blick behalten, anstupsen, motivieren, mit dabei sind, ne, und sie eben auch anfeuern. Und es wurden auch schon Fälle beobachtet, in denen eine Elefantenkuh eine Fehlgeburt hatte, also ein Elefant geboren wurde, der tot war oder eben zu früh geboren ist. Als dieses zu früh geborene Elefantenbaby zur Welt kam, konnte man beobachten, dass sie auch trösten. Das heißt, sie hielten Wache, berührten den Körper des Elefanten mit dem Rüssel, mit dem Fuß. Sie legten sich halb drauf, kuschelten auch miteinander und zeigten dadurch Trauerverhalten. Und dieses Verhalten wird einige Zeit praktiziert, bis selbst die Mutterkuh aufsteht und sagt, okay, jetzt ist es gut. Und dann löst dieser Kreis, dieser Schutzkreis sich auf und es geht weiter.
Vielleicht sollten wir alle wieder ein bisschen mehr lernen, Elefant zu sein. Das geht mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf, weil ne, einfach so dieses Beisammensein, dieses Schutzraum bilden, dieses
gemeinsam
Geburt, die Eins-zu-Eins-Betreuung, Gemeinschaft, ne, gemeinsam trauern, gehen, das Zulassen.
Gemeinsam trauern, egal ob im guten oder auch im wirklich sehr, sehr traurigen Fällen, dass sie immer füreinander da sind, auch in diesem Schutzkreise eben. Und das heißt, ja, Geburt, Leben und Tod und alles auch Teil des Herdenlebens ist. Sowohl unseres Lebens, in unserem Menschenleben, aber auch jetzt im Kreise zum Beispiel der Elefanten. Und ich fand diese Parallelen so toll, sowohl eben das größte Glück zu teilen, sich zu motivieren, da zu sein, auch das neue Elefantenbaby willkommen zu heißen, ne? Und zu sagen, hey, und wir schaffen das und stupsen an und dann gehen die irgendwie los. Oh, da gibt es so süße Videos. Wirklich, das muss man sich mal anschauen, wie die dann da losmarschieren mit dem Kleinen und diesen Schutzraum auch bilden. Und das zeigt, Geburt ist eben keine medizinische Einzelsituation bei uns Menschen, sondern es ist tief eingebettet in soziale Strukturen, Rituale, Fürsorge. Aber es steckt einfach in uns drin. Sowohl bei uns Menschen, aber auch in Tieren. Und ich glaube auch, jetzt habe ich den Elefanten herausgenommen, dass es bestimmt in anderen Kreisen beziehungsweise in anderen Arten von Tieren genauso zu beobachten ist. Affen oder ähnliches, ne? Das müsste man jetzt nochmal nachschauen. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Elefanten mir herausgesucht. Aber ja, ich glaube, dass man merkt, dass die Geburt doch eben faszinierend ist und einen Schutzraum benötigt. Egal bei wem und wo.
Also ich muss ehrlich sagen, der Elefant hat gerade bei mir an Sympathiepunkten nochmal richtig zugelegt.
Ne?
Also, Störche, ich sag's mal so.
Ihr wurdet jetzt vertrieben.
Da will ich mal eure Kompetenz während der Geburt sehen. Also, da wird euch ja seit Jahren etwas angedichtet, wo ich mir nicht so sicher bin, wo das denn eigentlich überhaupt bei euch herkommt. Bei den Elefanten ist es jetzt ja ganz klar bewiesen. Ja. Finde ich ganz faszinierend.
Finde ich auch ganz faszinierend. Und deshalb dachte ich, ich bringe das als Entdeckung der Woche mit.
Vielen Dank dafür.
Gerne, das irgendwie auch nochmal zeigt, doch wie wichtig ist es, erstens so einen Schutzraum zu haben, aber auch wie übergreifend doch die Natur und das Gebären ist.
Ich finde, da hast du ganz tolle Schlussworte gefunden. Also vielen Dank für diese Entdeckung der Woche.
Gerne.
Und da sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Es kommt gleich der große Moment, wo wir uns hier aus unseren Stühlen wieder herausheben müssen, die Gelenke wieder mobilisieren. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann an der Stelle nochmal eine ganz große Bitte an euch alle da draußen. Abonniert ihn auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Lasst uns einen Kommentar da. Schreibt uns eine Nachricht. Entweder ihr slidet in unsere DMs auf Instagram. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schreiben. Kommentieren. Zeigt einfach, dass ihr diesen Podcast hier mögt, dass ihr ihn gerne weiterhören wollt. Und ja, dann sind wir nächste Woche wieder mit einer neuen Folge zurück, mit einem neuen Thema. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis bald, eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern
und Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
Ich würde sagen, gehen wir doch jetzt alle mal zusammen Kaffee trinken, oder?
Alle zusammen.
Los geht's.